Die Presse.
Gekürzte Entwicklungshilfe, ein Rekord an kriegerischen Konflikten, Verhandlungen ohne Ergebnis. Die Vereinten Nationen wirken aktuell nicht nur überfordert, sondern auch veraltet. Das goldene Zeitalter internationaler Zusammenarbeit scheint vorbei zu sein. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Der Politologe Thomas Töttling arbeitet in New York, dort wo die Vereinten Nationen zu Hause sind. Er beobachtet aus nächster Nähe, wie das System, das eigentlich auf Zusammenarbeit aufgebaut ist, an seine Grenzen stößt. Er hat mit mir darüber gesprochen, wieso internationale Zusammenarbeit aktuell so schwer fällt und wie sie in Zukunft wieder besser funktionieren könnte. Herr Töttling, Sie leiten seit Oktober 2023 das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in New York. Sie sind Experte für internationale Zusammenarbeit und Sie diagnostizieren den Vereinten Nationen eine existenzielle Krise. Darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie leben und arbeiten in New York, also mit dem Sitz der Vereinten Nationen, sowas wie die Hauptstadt der internationalen Zusammenarbeit. Wie spüren Sie denn dort vor Ort das, was man jetzt so gemeinhin die Krise des Multilateralismus bezeichnet?
Ja, New York ist ja ein wenig so wie ein Brennglas, wo all diese globalen und internationalen Entwicklungen dann im kleinen Kosmos sichtbar werden. Nicht so wie in Wien, aber Wien ist ja auch UNO-Stadt, aber New York ist nicht normal, natürlich als Hauptquartier der Vereinten Nationen noch einmal ganz andere Qualität. Und die Krise des Multilateralismus macht sich dort in unterschiedlichen Facetten bemerkbar, aber die massivste sind sicher zweierlei. Das ist einerseits diese massive Polarisierung im UN-System, das natürlich jetzt nicht eine Entwicklung von gestern auf heute ist, aber natürlich jetzt einen, sage ich mal, Peak erreicht hat und, sage ich mal, insbesondere seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 sich nochmal ganz erheblich verschärft hat. Und da sieht man, dass beispielsweise Fragen, die eher früher technischer Natur waren, heute politisiert werden, dass die Zusammenarbeit insbesondere im UN-Sicherheitsrat sehr, sehr schwierig ist, weil ja Russland als Konfliktpartei selbst als permanentes Mitglied in diesem Rat sitzt und praktisch jegliche Resolution gegen sich selbst blockieren kann. Und dass diese früher informellen Austausche, die diese Staaten hatten, also insbesondere die USA, China, Russland, massiv gestört sind und auch da eigentlich selbst auf den Fluren wenig Austausch passiert. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir, wenn wir uns die beiden Hemisphären ansehen, also sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, Industrienationen versus Entwicklungs- oder Schwellenländer, das ist ein Konflikt, der jetzt natürlich nicht in gewaltsamer Form ausgetragen wird, aber es gibt einfach eine gewisse, einen Divide, also eine Trennung zwischen diesen beiden Gruppen, wo man insbesondere von diesen Entwicklungs- und Schwellenländern, die sich in den Vereinten Nationen in dieser Gruppe der G77, also es sind aber 134 Staaten plus China, und diese Staaten kritisieren, und das ist wie gesagt nicht neu, den sogenannten Westen aufgrund nicht eingehaltener Commitments bei der Klimafinanzierung etc. Das heißt, auch hier gibt es eine gewisse einen strukturellen Konflikt, der auch den natürlich Auswirkungen auf diesen Multilateralismus hat. Und ich meine, Multilateralismus ist ja am Ende des Tages die Zusammenarbeit von Staaten basierend auf bestimmten Prinzipien, also der UN-Charta in diesem Fall. Und das sind, glaube ich, so zwei Punkte, mit denen man diese Krise des Multilateralismus durchaus festmachen kann. Vielleicht noch eine dritte, und das betrifft dann die Vereinten Nationen selbst, nämlich die erhebliche Finanzierungskrise der Vereinten Nationen, die sich auch in den letzten Monaten nochmal erheblich verschärft hat. Gerade die Frage, wie wird sich die neue US-Administration zu den Vereinten Nationen nicht nur politisch, sondern auch finanziell verhalten? Da gibt es noch einige Fragezeichen. Wir sehen das Beispiel China, dessen Beiträge aufgrund der ökonomischen Entwicklung des Landes sich in den letzten Jahren erhöht haben, auch immer später zahlt. Und auch das bringt das UN-System in eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich glaube, das sind so drei Beispiele, wo man diese Krise, die Sie jetzt angesprochen haben, ganz gut erkennen kann.
Die UN-Charta haben Sie schon erwähnt. In ihr sind ja Weltfrieden und internationale Sicherheit als Hauptziele der UN angegeben. Man muss jetzt kein großer geopolitischer Experte sein, um feststellen zu können, dass wir davon schon noch weit entfernt sind. Und vielerorts wächst sogar die Angst, dass wir uns eigentlich in die gegenteilige Richtung entwickeln. Ist das jetzt so etwas wie ein Symptom oder eher die Ursache dieser multilateralen Krise?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Ja, also wir sehen ja derzeit einen Höhepunkt an der Anzahl globaler Konflikte. Also die Welt ist erheblich unsicherer geworden und nicht nur in Hinsicht von zwischenstaatlichen Kriegen, sondern auch bei Konflikten innerhalb von Staaten. Ja. Und diese Grundidee der Vereinten Nationen, nie wieder Krieg, das ist, wie gesagt, auch aus der Entstehungsgeschichte zu verstehen. Die UN und ihre Aufgaben haben sich natürlich in den letzten Jahrzehnten erheblich erweitert. Aber das ist so die Kernidee, an die immer auch viele appellieren. Ich glaube, dass einerseits das Faktum, dass wir jetzt, also simpel gesagt, die Welt unsicherer geworden ist, konfliktärer geworden ist, sicher auch damit zu tun hat, dass das multilaterale System nicht das liefert, was es liefern sollte in diesem Bereich. Ja, das hat aber umgekehrt auch wieder Gründe, nicht nur mit den UN selbst, sondern auch mit den Staaten. Ja, die UN agiert im Endeffekt auf Basis von Mandaten von Staaten. Ja. Und wir kennen das ja in Österreich auch ein bisschen aus der EU-Diskussion. Ne? Also die EU darf natürlich mehr als die UN, aber in gewissen Bereichen darf sie halt auch nur so viel, wie die Mitgliedstaaten ihr zugestehen. Und das ist, glaube ich, bei der UN nochmal verschärft. Ja, das heißt, man muss sich immer fragen, wenn das ein Problem ist, insbesondere im Bereich Frieden und Sicherheit, dann hat es natürlich auch immer etwas mit den Mitgliedstaaten zu tun. Und da verweise ich nochmal auf den ersten Punkt, den ich vorher hatte. Also wenn man natürlich in so einem geopolitisch aufgeheizten, polarisierten Umfeld agiert, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der Vereinten Nationen.
Sie sprechen, glaube ich, von einer Rückkehr der Machtpolitik anstelle von so etwas wie internationaler Zusammenarbeit. Woran machen Sie das fest?
Also was wir sehen ist, dass wir, ich würde mal sagen, insbesondere auch in den 90er Jahren, frühen 2000ern, das war so die goldene Zeit, wenn Sie so wollen, des Multilateralismus. Das heißt, es war eine große Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft hier, international erstens Probleme zu definieren und an deren Lösung zu arbeiten. Und das Kyoto-Protokoll ist für viele ein Begriff, die Rio-Konferenz Anfang der 90er Jahre, im Bereich Frieden und Sicherheit, die Diskussion Responsibility to Protect, also wann muss die internationale Gemeinschaft einschreiten, um möglicherweise völkerrechtliche Verbrechen zu verhindern, also Kosovo, Stichwort Jugoslawien. Ja. Das heißt, wir hatten in der Zeit eine sehr große Bereitschaft, international zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig sahen wir auch die Gründung des International Criminal Court, des ICC. Ja. Das heißt, hier war eine Tendenz sichtbar, nämlich die internationalen Beziehungen, diesen Primat der Macht und der Politik ein wenig zu entziehen und praktisch Regeln zu geben, also Rechenschaft zu schaffen, ja, mit diesen, weil diese Abkommen im Endeffekt sind ja nichts anderes, um Staaten rechtlich zu binden und sie praktisch auch verantwortlich zu halten, ja. Und das sehen wir jetzt natürlich, nimmt sehr stark ab. Ja, das heißt, der Generalsekretär der UN hat einmal gesagt, jeder glaubt irgendwie, er kann tun, was er will und kommt damit davon, jetzt sinngemäß. Ja. Und diese Erosion internationaler Normen, das hat viele Beispiele, das sehen wir hier in Europa ganz speziell eben mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das sehen wir aber in anderen Bereichen wie China im südchinesischen Meer, dass dort See- oder maritime Grenzen in Frage stellt. Wir sehen das mit Venezuela, das mit Guyana über gewisse Territorialstreitigkeiten streitet. Und wir haben auch eine US-Administration, die zumindest sagt, dass gewisse Gebiete, Stichwort Grönland, Panama-Kanal, ja, eigentlich ja man sich überlegen sollte, ob das nicht sinnvoll wäre, dass die Teil der USA werden. Und das waren jetzt nur territoriale Fragen. Ja, da gibt es noch ja ganz andere Dinge wie Menschenrechtsverletzungen etc. Das heißt, diese Erosion dieser internationalen Normen, dieser Regelwerke, ja, schreitet sehr stark voran zugunsten von Machtpolitik. Und da bewegen wir uns sehr stark in eine Richtung einer multipolaren Ordnung. Ja, das heißt, wo wir dann unterschiedliche Pole unterschiedlicher Stärke haben und wo natürlich Machtpolitik oder diese auf Englisch Spheres of Influence, ja, also stärker werden. Und wenn ich sage, also es gibt einerseits eine territoriale Grenze, aber meine Sphäre des militärischen Einflusses würde darüber hinausgehen, dann ist die Frage, was zählt. Und das, glaube ich, ist nochmal dieser Punkt, wo wir sehen, wir sehen eine Verschiebung von einer wirklich regelbasierten Ordnung hin wieder stärker zu Machtpolitik, realpolitischen Verhältnissen global.
Mhm. Aber ist es nicht ein bisschen auch ein verklärtes Bild, jetzt zurückzuschauen und anzunehmen, die letzten 80 Jahre haben jetzt alle fast 200 Länder irgendwie an einem gemeinsamen Strang gezogen zum Wohlstand aller? So war es ja irgendwie auch nicht.
Also
Konflikte hat es ja immer gegeben in den verschiedensten Bereichen. Mhm. Was ist jetzt anders?
Also Sie haben natürlich recht, ja. Also ein Blick in die Geschichte lohnt sich immer. Und wenn man sich anschaut, auch der Kalte Krieg war ja nicht unbedingt eine Hochzeit einer gerechten und wunderbaren Welt. Ich glaube, was jetzt nochmal anders ist, ist, dass wir eben diese Phase dieser Kooperation hatten und diese Phase der Normen. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal so auch für das, die Veränderung, dass wir da doch wieder eigentlich jetzt so eine Entwicklung hin weg von diesem rechtlich basierten System nehmen, ja. Und dann hat natürlich jede Zeit ihre unterschiedlichen Charakteristika. Also der Kalte Krieg, glaube ich, einer der großen Unterschiede zu heute ist, und ich würde nicht sagen, wir sind heute wieder im Kalten Krieg, ja, aber wir hatten eine Sowjetunion, die zwar militärisch mit den USA mehr oder weniger auf Augenhöhe war, aber der Sowjetunion fehlte ja am Ende über lange Strecken die ökonomische Basis, um diese Rolle zu spielen. Und das hat ja im Endeffekt auch zum Zusammenbruch des Systems geführt. Während wir heute mit China eine andere Situation haben. Wir haben ein China, das ökonomisch sehr stark ist, das natürlich dann projiziert militärisch und politisch. Wir haben stärkere globale Vernetzungen als im Kalten Krieg, Stichwort Handel, ja. Also das ist nochmal eine andere Situation und ich glaube, sind die Konsequenzen dann von solchen Spannungen wesentlich stärker spürbar, als in einer Welt, die eben in zwei Teile geteilt war, die miteinander wenig zu tun hatten.
Ja. Sie haben das schon angesprochen, ein Aspekt davon, der aus europäischer Sicht vielleicht besonders brisant ist, ist dieser veränderte Zugang der USA, die sich eben nicht mehr als verlässlicher Partner sozusagen geben, sondern eine America First Agenda in sehr vielen Bereichen fahren, von internationaler Zusammenarbeit augenscheinlich nur mehr sehr wenig halten und das beispielsweise im finanziellen Bereich auch zu folgenschweren Konsequenzen führt. Sind die USA da dieser eine große Player, der ein ganzes System ins Wanken bringt, oder steckt da schon mehr dahinter?
Also man muss sagen, auch hier wieder ein kurzer Blick in die Geschichte. Wie gesagt, es lohnt sich. Das System, das wir heute als dieses multilaterale System mit den Vereinten Nationen einerseits und den sogenannten Bretton Woods Institutionen, also Weltbank, IWF kennen, das ist mehr oder weniger von den Vereinigten Staaten mit Westeuropa damals kreiert worden. Ja, das ist ein System, das diese beiden Blöcke aufgebaut haben und nachdem die internationale Politik jetzt über mehr oder weniger 80 Jahre funktioniert hat. Das heißt, die USA hatten an diesem System bereits in der Gründung einen ganz starken Anteil. Es würde dieses System heute ohne die USA so nicht geben. Punkt. Nun haben sich die USA, insbesondere unter republikanischen Regierungen, immer wieder partiell von den Vereinten Nationen zurückgezogen, ihr Engagement zurückgefahren. Ja. Das heißt, das Grundlegende zu sagen der USA, na, wir halten uns jetzt mal ein bisschen zurück, das ist nicht komplett neu. Was aber neu ist, ist, dass die USA insbesondere eben mit der neuen US-Administration ein starkes Misstrauen gegen multilaterale Organisationen hat, das wesentlich ausgeprägter ist als bei anderen Regierungen. Und diese Rekalibrierung, diese Neudefinition des Verhältnisses wesentlich tiefer geht. Also ich habe das eine ist natürlich das Finanzielle, das Sie angesprochen haben. Das betrifft für die Vereinten Nationen insbesondere den Bereich beispielsweise humanitäre Hilfe durch USAID. Aber in den USA haben wir auch eine Diskussion, ob die USA überhaupt ihre Pflichtbeiträge zu UN weiter bezahlen oder zu Peacekeeping. Das heißt, das ist diese finanzielle Komponente. Aber dann gibt's natürlich auch noch diese politische Dimension, wo dann Amerika, und wir sehen das jetzt zum Beispiel auch in New York, sich teilweise an multilateralen Verhandlungen gar nicht mehr beteiligt, weil sie sagen, das ist für uns, Stichwort Nachhaltigkeitsziele, das ist für uns einfach nicht im Interesse. Und da entstehen jetzt da gewisse, ja, Freiräume. Und die Frage ist, wer füllt diese Freiräume auf? Und da gibt es natürlich Staaten, insbesondere China, das sehr genau hier drauf schaut und sich als verlässlicher Partner, als multilateraler Partner präsentiert, obwohl die kommunistische Führung in Peking natürlich sehr, sehr klare nationale Interessen damit verfolgt.
Was bedeuten denn all diese Verschiebungen, die Sie beschrieben haben, für Europa, für die EU?
Die Erwartung jetzt ist natürlich so, wenn sich die USA stärker zurückziehen, wie wird Europa agieren? Und man hört ja dann immer oft Vergleiche, so erste Trump-Administration, die Regierung Angela Merkel, die dann auch finanziell stark eingesprungen ist. Aber wir können diese große Lücke, die die Amerikaner hier potenziell hinterlassen, nicht einfach auffüllen. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Aber die Europäer sollten ein Interesse an diesem System haben. Und das wird einerseits nur mit finanziellem Engagement geben und das sehen wir halt derzeit leider auch in Europa und da verstecken sich auch einige europäische Staaten gern hinter den USA und zu sagen, ja, schau hier, Washington, aber auch große Staaten wie das Vereinigte Königreich, wie Frankreich, die Niederlande haben ihre Beiträge im Bereich der internationalen Zusammenarbeit erheblich gekürzt. Ja, das heißt, in einem Zeitpunkt, wo das System eigentlich Unterstützung bräuchte, finanziell, aber auch politisch, ist da in Europa so eine gewisse Zurückhaltung zumindest zu spüren. Und ich glaube, das ist nicht im Interesse Europas und auch nicht der EU.
Wenn wir jetzt einmal dabei bleiben, und soweit, glaube ich, habe ich Sie verstanden, dass eben Frieden und Sicherheit anstrebenswerte Ziele sind.
Das hoffen wir doch.
Und wir sie jetzt auch nicht so schnell aufgeben wollen. Welche Möglichkeiten, Pläne, Ideen gibt es, in diese Richtung die UN zu reformieren? Und was müsste so eine Reform leisten?
Also es gibt, glaube ich mal, grundsätzlich ist das Wichtigste, das, was wirklich essentiell ist, das steht in der Charta. Das ist da. Ja, es muss eben nur eingehalten und respektiert werden. Also das ist, glaube ich mal, der erste Punkt, den man hier machen sollte. Der zweite Punkt: Es gibt, also die Reform der UN, das ist so irgendwie seit Anbeginn der Organisation Thema, ja, mit der Dekolonialisierung und so weiter. Also ich glaube im Sicherheitsrat, das ist so ein ganz konkretes Thema, das vielen dieser Ländern unter den Nägeln brennt, insbesondere die Vertretung Afrikas. Da gibt es, würde ich sagen, auch inzwischen so eine gewisse Einigung und ein Verständnis unter den Staaten, dass das auch passieren soll. Jetzt steht aber Afrika so ein bisschen vor der Herausforderung, na, wer sind denn diese ein, zwei afrikanischen Staaten? Und dann beginnt es jetzt wieder in Afrika. Also Reform des Sicherheitsrates ist so ein Thema. Zweites Thema, das hat jetzt weniger mit der UN zu tun, aber mit Multilateralismus, ist diese Reform oder Stärkung der internationalen Finanzinstitutionen, also Bretton Woods, sprich Weltbank, sprich Internationaler Währungsfonds. Wie kann man hier dafür sorgen, dass diese Organisationen auch ihr Mandat und das ist bis zum gewissen Grad auch schon passiert, aber doch nochmal stärker an die neuen Gegebenheiten anpassen. Ja. Und dann gibt es noch natürlich, sag ich mal, andere spezifische Initiativen. Also könnte man die Generalversammlung stärken, wo eben dieses ein Staat, eine Stimme Prinzip herrscht. Also ich glaube, da gibt es durchaus Bemühungen. Und was ein großer Punkt noch ist, ist, glaube ich, Und ich hatte schon gesagt, die UN macht ja nur etwas, sobald die Mitgliedstaaten sie damit beauftragen, ihr ein sogenanntes Mandat geben. Ja, und wir haben derzeit einfach eine Unmenge an Mandaten, die die Mitgliedstaaten an die UN übertragen haben und die UN aber gleichzeitig dafür die Ressourcen nicht hat. Ja, also die UN hat sich ja bis vor, keine Ahnung, 5 Jahren ja nicht mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt oder Digitalisierung oder anderen Themen oder Terrorismus. Ja, und das heißt, das wurde immer breiter, weil die Welt auch halt immer auch komplexer wird, ja, oder wie diese Komplexität jetzt erst wahrnehmen. Und das wäre natürlich auch ein wichtiger Reformpunkt zu sagen, was sollen denn die Vereinten Nationen jetzt im Endeffekt wirklich machen, um mit den Staaten hier nochmal klar darüber zu sprechen, wo sind die Prioritäten und basierend auf dem dann auch die UN entsprechend neu auszurichten.
Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch ein positives Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, wo Sie sagen, da hat Multilateralismus, internationale Zusammenarbeit super funktioniert, so soll das auch in Zukunft sein?
Ja, vielleicht 2 Dinge, nämlich erstens, ich glaube, wir reden immer eben, was eben nicht funktioniert. Man muss aber auch anerkennen, viele Dinge funktionieren. Also die UNO beispielsweise ist in vielen Konfliktgebieten die einzig verbleibende Organisation, die dort noch Essen verteilt. Ja, Millionen von Kindern werden durch UNICEF gerettet. Ja, also das sind starke Argumente und das wird leider oft vergessen, aber das passiert. Ja, und das Zweite ist natürlich, ein Beispiel, wir haben gesehen, die Spannungen zwischen den USA und Brasilien, insbesondere zwischen Donald Trump und Präsident Lula da Silva, haben doch einen ziemlichen Höhepunkt erreicht vor der UN-Generalversammlung im September. Und es ist ein, ich weiß selber nicht wieso, aber ein eingespieltes Muster oder eine Tradition, dass Brasilien das Land ist, das die erste Rede hält, also der Staatsoberhaupt von Brasilien bei der UN-Generalversammlung und der zweite ist der US-Präsident. So, das heißt, aufgrund dieser Konstellation haben sich die beiden kurz vor der Rede von Trump für ein, zwei Minuten vorher gesehen und haben sich unterhalten. Ja, jetzt wird das Verhältnis der USA mit Brasilien nicht retten, ja. Aber das Faktum, dass sich diese beiden hier einfach mal auf persönlicher Ebene getroffen haben, wäre ohne die UN nicht möglich gewesen. Das ist jetzt natürlich ein sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr anschauliches Beispiel. Aber ich glaube, es steht trotzdem dafür, dass die UN eben genau der Ort ist, wo, wenn man es offiziell bilateral nicht mehr schafft, man sich zumindest am Flur, wenn die Escalators, die Rolltreppen funktionieren, man sich unterhält. Und ich glaube, das ist so ein natürlich sehr plakatives Beispiel, warum Multilateralismus wichtig ist und was im Endeffekt nur Multilateralismus und in dem Fall die UN leisten kann.
Herr Törtling, vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Das war's von unserer Seite in dieser etwas kürzeren Woche der Herbstferien. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende und wir hören einander kommenden Montag wieder. Machen Sie es gut.